über das Sündopfer und dann nur die paar wesentlichen Dinge unterstreichen. Er ließ herzuführen den Stier zum Sündopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf. Und Mose schlachtete ihn und nahm das Blut und tat es mit seinem Finger ringsum auf die Hörner des Altars und entsündigte den Altar und goss das Blut an den Fuß des Altars und weihte ihn, indem er ihn entsühnte. Und er nahm alles Fett am Eingeweide, den Lappen an der Leber, die beiden Nieren mit dem Fett daran und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar. Aber den Stier mit seinem Fell, dem Fleisch und dem Mist verbrannte er mit Feuer draußen vor dem Lager, wie ihm der Herr geboten hatte. Wird immer wieder zu lesen sein, wie ihm der Herr geboten hatte. Nicht Erfindungen, menschliche Erfindungen, Ideen, sondern Ausführung im Gehorsam dessen, was Gott geboten hat. Wir beachten erstens das Opfertier, ein Stier, ein Harren, ein junger Stier. Der Stier wird herzugeführt. Aaron und die Söhne, die also berufen sind zum priesterlichen Dienst, Segensmittlerdienst, nicht legen ihre Hände, so harmlos stemmen, steht eigentlich da, stemmen ihre Hände auf den Kopf dieses jungen Stieres. Symbolhandlungen, wir kommen darauf zu sprechen. Ihr werdet merken, das geschieht bei jedem der folgenden Opfer, Brandopfer, Füllopfer in gleicher Weise, dass die Priester, die dafür bereitet werden, diesen Priesterdienst zu tun, ihre Hände auf das Opfertier stemmen, auf den Kopf stemmen. Erst danach geschieht die Schlachtung. Und nun, abgesehen von den Einzeldingen, das würde uns viel zu weit führen, das Wesentliche beim Sündopfer, dass der Stier selbst, der getötete Stier, so wie er ist mit seinem Fell, mit dem Fleisch, dem Mist, draußen vor dem Lager verbrannt wird, also hinausgetan aus dem Lager des Volkes Gottes, hinausgetan in die Wüste und wird draußen verbrannt. Das ist das, was wir uns dabei ganz dick unterstreichen können. Eine wesentliche Aussage, wenn es um das Sündopfer geht, draußen vor dem Lager verbrannt. Jesus als das Sündopfer. Der das Opfer um unserer Sünde willen gebracht hat, heißt das also. Was Sünde ist? Das Schrecklichste, was wir von der Sünde sagen können, ist, dass sie Trennung schafft zwischen uns und Gott. Das Trennende. Sünde ist das Trennende. Das deutsche Wort absondern ist verwandt mit dem Wort Sünde. Sünde tun heißt immer sich von Gott absondern. Oder das Wort Sund ist auch verwandt mit Sünde. Stralsund. Das ist die Stadt am Sund. Und der Sund ist der Meeresarm, der die Insel Rügen vom Festland trennt. So wie dieser Sund sich dazwischen schiebt. so tritt die Sünde zwischen uns und Gott. Das ist das Furchtbarste, was in der Sünde gesagt werden kann. Nicht nur, dass es unser Leben zerstört, die Sünde der Leute verderben ist, das ist alles wahr. Und doch das Schrecklichste dabei, sie trennt von Gott. Und nur weil sie von Gott trennt, ist die Folge Verderben, Zerstörung, Absonderung von Gott. Die Welt unter der Sünde. Wir sind in Sünden geboren. Wir sind in Sünden aufgewachsen. Sünde. Und darum Trennung von Gott. Und Gott geht es so darum, die, die von ihm getrennt sind und verloren sind, heimzuholen. Und darum sendet er Jesus. Die Trennung aufzuheben. Gott meint und will. Ich nenne das beides jetzt, dass wir das klar scheiden lernen. Gott meint und will Erlösung, uns lösen von dem, was uns gebunden hat und festhält. Dass wir von uns aus gar nicht mehr zurück können. Und Gott meint und will Versöhnung, dass nichts mehr dazwischen steht, zwischen uns und Gott. Gar nichts mehr dazwischen steht, das meint Gott. Der Gott, der heilige Gott, dem wir den Rücken gekehrt haben, von Adam an, hat uns nie den Rücken gekehrt, bleibt immer der Zugewandte. Und nun durch Jesus uns heimgeholt. Es gab keinen anderen Weg als den, von dem uns geschrieben ist im ganzen Neuen Testament und gesagt ist durch die Propheten im Alten Testament. Ich habe aufgeschlagen 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist ein ganz großer Vers. Ich würde sagen, vielleicht ist es das schrecklichste Wort in der Bibel und doch zugleich das schönste Wort. Da heißt es, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm wirklich die Gerechtigkeit Gottes. Von wem hier die Rede ist, alle haben es begriffen, von dem, der von keiner Sünde wusste, Jesus. Den Gott in die Welt sandte, der Mensch geworden ist, geboren von der Jungfrau Maria, Gottes Sohn und des Menschensohn. Und das Zeugnis, das da dem Herrn Jesus gegeben ist, er wusste von keiner Sünde. Der eine und einzige, ganz Mensch wie wir, und von der Sünde völlig unberührt. Sünde ist nie in sein Bewusstsein getreten. Von der Krippe bis zum Kreuz. Wer von euch kann nicht einer Sünde sein? Sie haben sich nicht zu Wort melden können. Falsche Zeugen, ja. Am Ende diese schrecklichste Untersuchung, er sagt ja, der Fürst der Welt kommt, aber er hat nichts an mir. Wenn Satan ihm eine Sünde hätte nachweisen können, der Triumph der Hölle. Und das hieße Trennung von Gott, der Sohn, der gekommen ist zu erlösen, selber von Gott getrennt. Er ward versucht wie wir, ein Wort im Hebräerbrief. Er ward versucht wie wir. Das heißt, er ist genauso durch alles hindurchgegangen. In nichts verschont geblieben. Jesus. aber ohne Sünde. Was mag der Himmel den Atem angehalten haben? Versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und demzufolge der Reine. Es gibt nur den einen Reinen, Adam war's. Bis dann der Fall geschah. Und von da ab regiert die Sünde. Aber Jesus, der eine Reine vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und auf dem das Wohlgefallen Gottes ruht. Und das alles nur, um dieses reine Leben an unserer Stadt zu opfern. Wäre er Sünder geworden, er hätte nie für uns sich opfern können. Er wäre nur in gleicher Verdammnis gewesen, wie das der Schächer sagte zu seinem Kollegen auf der anderen Seite. Aber da er keine Sünde hatte, konnte er sagen, Vater, und dies Leben, nimm es hin. Ich will alles auf mich nehmen. Aber lass diese gehen. Und so hat Gott den, der von keiner Sünde etwas wusste, ein fleckenloses Lamm. So verkündet es der ganze alte Bund. Es durften nur fleckenlose, tadellose, gesunde Lämmer sein, die zum Opfer gebracht wurden. Schatten dessen, der auf uns zukommt. Auf die damals zukam. Und wir wissen, er ist gekommen. Von keiner Sünde wusste er. Aber Gott hat ihn für uns, dieses für uns, zur Sünde gemacht. Das heißt, und nun hat Gott alle Sünde der Welt, die war, und die sein wird, ihm zugerechnet. Das steht auch im 2. Korintherbrief, in diesem 5. Kapitel. Hört mal gut zu, der 19. Vers. Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Was unsere Sünden betrifft, deine Sünden, meine Sünden, wie viele mögen das sein von der Geburt an, keiner kann es auch nur ahnen. Sünde, Sünde, Sünde. Gott rechnet mir meine Sünden nicht zu. Wieso kann das Gott? Nur weil Jesus gekommen ist und Gott hat die Sünden der Welt ihm zugerechnet. Dieses Wort rechnen an dieser Stelle. Rechnen. Es geht um Schulden. Es geht um die Millionen. Und Gott weiß, wie schrecklich die Sünde ist. Aber er rechnet es ihm zu, der nie auch nur von einer Sünde berührt worden ist. Sagen wir es ganz anders, er bucht all dieses Minus der Sünde, was nur je in der Welt war und sein wird, auf das Konto seines geliebten Sohnes. Es gibt keine Sünde in deinem Leben, die der Vater nicht auf das Konto Jesu gebucht hat. Am Ende ist Jesus zugedeckt mit Sünde. Zur Sünde gemacht, wie die Sünde in Person. Das ist so schrecklich.
Es ist kein guter Faden, auch nicht ein guter Faden mehr an Jesus. Es ist nur noch Sünde und es ist nicht eine Sünde, seine Sünde. Sonst ist dies alles unsere Sünde, auch unsere. Und die Sünden aller Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass er ihn zur Sünde macht. Und nur noch Sünde. Jesus. Wir sagten, Sünde ist Trennung von Gott. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Wer es aufschreiben will, Römer 6, 23, ihr kennt dieses Wort. Der Tod ist der Sünde. Das hast du von deiner Sünde, dass dein Leben im Tod endet. Und der Tod, das ist ein Prozess. Das fängt an schon zu unseren Lebzeiten. Da ist das erste, der innere Tod. Das meint der Apostel Paulus, wenn er im Epheserbrief schreibt, im zweiten Kapitel, da ihr tot waret in Sünden. Die haben gelebt, wie wir auch leben. Und waren doch innerlich tot. Sünde bringt uns den inneren Tod. Wir sind tot für Gott. Sünde macht uns tot für Gott. Der Tote sieht nichts. Der Tote hört nichts, kann sie noch so anschreien. Der Tote empfindet nicht, du kannst ihn noch so stoßen. Der Tote reagiert nicht. Sünde macht tot für Gott. Gott redet zu uns und wir hören nicht, dass er redet. Gott naht sich uns in seiner Schöne und Herrlichkeit und wir erkennen das gar nicht. Wir sehen ihn nicht. Er offenbart sich, aber wir sind blind. Blind für Gott, taub für Gott. Und seine Nähe, wir spüren sie nicht. Tot, tot für Gott. Da er tot in Sünden war. So kann die Sünde uns in einen inneren Todeszustand hineinversetzen, dass wir am Ende meinen, es gibt doch gar keinen Gott. Der Atheist kann nur Atheist sein, weil die Sünde ihn blind und taub und empfindungslos für Gott gemacht hat. Dass er meint, Gott sei nicht. Und neben dem Atheisten sitzt einer an der Kirchenbank, dem die inneren Augen geöffnet sind, die Ohren und die Leben in Gott, aus Gott empfangen haben. Und ihre Herzen jubeln ihm zu. Und sie hören sein Reden und es ist ihnen Leben. Und es ist ihnen Kraft. Das, was passiert. Aber der natürliche Zustand, tot für Gott. Wie viele Christen, und sie sind immer noch tot für Gott. Und man kann ein Leben lang im Gottesdienst sein und man ist immer noch tot für Gott. Und er redet und ich höre ihn nicht reden. Er offenbart sich und ich erkenne es nicht. Ich nehme es nicht wahr. Sünde bringt uns in den Todeszustand. Jesus für uns zur Sünde gemacht. Und Jesus wusste, indem ich die Sünden der Welt auf mich nehme, das Lamm, das der Welt Sünde trägt, nehme ich diese Folgen der Sünde auf mich. Und ich werde am Ende der Verworfene sein. Das Wesentliche beim Sündopfer ist der kleine Satz draußen vor dem Lager. Die Folgen der Sünde, da Jesus die Sünden auf sich nahm, war, dass er am Ende draußen sein musste.
der Ausgestoßene, Hinausgetane. Das ist das Sündopfer. Jesus, das von Gott erwählte Sündopfer. Keine Sünde getan, nimmt alles auf sich. Und am Ende der hinausgestoßene Jesus, draußen vor dem Lager. Sie mussten ihn aus der Stadt Gottes hinaus tun. Was es ihnen gekostet hat, uns frei machen von der Sünde und ihren Folgen. Er musste alles auf sich nehmen. Das ist das Sündopfermotiv draußen. Darf ich euch mal nur den Hinweis geben, zum selber nachlesen, nachforschen, wie dieses Sündopfermotiv, ich will es mal so nennen, von dem Gleichnis der Symphonie her, wie dieses Sündopfermotiv draußen sich durch das ganze Leben Jesu schon hindurchzieht. Wie es vom ersten Atemzug an, den er in dieser Welt getan hat, schon deutlich wird, das ist das Sündopfer, das Gott sich ersehen hat. Es war kein Raum in der Herberge. Draußen. Der Stall. Lukas 2, 7b. Und wenn wir weiterlesen, Matthäus 2, 13, die folgenden Verse. Der Kindermord und der Engel, der dem Josef Befehl tut, nach Ägypten zu fliehen. Josef, Maria und das Kind hinaus nach Ägypten. Kein Raum im Volke Gottes. Immer dasselbe Motiv. Da klingt schon in der Symphonie, in der Liebessymphonie Gottes. Wenn dann die Ohren geschärft sind, dann entdeckt man es immer. Das ist der, der gekommen ist, die Sünden aller zu tragen. Und darum sein Los wird sein und immer neu draußen. Der 12-jährige Jesus, Lukas 2, 49 bis 51, der ganz große Tag in seinem Leben, zum ersten Mal, wie das so bei den 12-jährigen war, in Jerusalem auf dem Fest sein. Der Tempel Gottes, der Ort, da seine Ehre wohnt. Die Theologen, die Männer in der Schrift bewandern und er voll von dem, was in der Verborgenheit in Nazareth Gott ihm erschlossen hat. Die Theologen verwundern sich über diesen 12-Jährigen. Und er so in den Dingen, dass er ganzes Nachhausekind vergisst. Man merkt etwas von diesem Zug, mehr von Gott und mehr von Wort Gottes und mehr von Gegenwart Gottes. Bis dann seine Eltern ihn gefunden haben. Und ihm sagen, was für Schmerzen bereitest du uns? Und seine Antwort, muss ich nicht sein, in dem, das meines Vaters ist, da ist er zu ganz stark in diese Richtung hin zu Gott und allem Göttlichen. Und sie verstanden ihn nicht. Er lebt mitten in der Familie und ist doch draußen. Draußen heißt immer auch der Einsame. Das ist so ganz zu diesem Motiv dazugehörig, immer der Einsame. Nicht verstanden, nicht erkannt. Und dann heißt es, er ging mit ihnen, er war seinen Eltern untertan. Von Jerusalem hinab nach Nazareth. In diesen kleinen, grauen Alter. Und weiter nichts steht über dem Leben Jesu vom 12. bis zum 30. Lebensjahr, als er war seinen Eltern untertan. Der einzige Satz für diese 18 Jahre. Thema für sich, was mag daran gelegen sein, diese Lektion zu lernen, wenn der Vater den Sohn so lange drin lässt? Und Nazareth, das heißt für ihn kinderreiche Familie.
Wer im Evangelium belesen ist, der weiß also, dass sie mindestens 7 Geschwister waren. Mit Jesus werden aufgezählt 4 Brüder, also 5 Brüder, und seine Schwestern, das sind mindestens 2. Also mindestens 7, es können auch 6 Schwestern gewesen sein, da waren es noch mehr. Und die Eltern, kinderreiche Familie. Im Orient, was das heißt, auf engstem Raum. Und später wird es deutlich, keiner hat ihn je verstanden. In solch einer kinderreichen Familie und immer allein draußen. Markus 3,21, da ist nun Jesus schon unterwegs im Land, seine Sendung lebt er. Und immer umgeben von Scharen von Menschen. Es geschehen Zeichen, es geschehen Wunder. Alle Welt redet von Jesus. Und da das nun seine Mutter hört und da das nun seine Brüder hören und da das seine Schwestern hören, sind sie empört. Und sie gehen, sie suchen ihn und versuchen, ihn da wieder herauszuholen und heimzuholen. Markus 3,21 steht der Satz, da das die Seinen hörten, gingen sie aus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Hast du das gehört? Seine Brüder, seine Schwester, mit denen er so lange zusammen gelebt hat, die sagen am Ende, bei dem stimmt's nicht mehr. Bis zum 30. Jahr nur Familie. Das musste durchlitten sein. Er war immer draußen und blieb draußen. Oder seine Heimatstadt Nazareth, Lukas 4, 29. Da er nun zum ersten Male in Nazareth in der Synagoge im Gottesdienst die Buchrolle empfängt und eine Prophetenstelle liest und zu predigen anfängt. Und alle ganz beglückt, holdselige Worte, bis er dann in Vollmacht das Wort der Wahrheit sagt. Und da ein brennender Zorn wider ihn. Und es ist kaum zu fassen, aber sie stoßen ihn hinaus. Nicht nur aus der Synagoge, aus der Stadt. Sie führen ihn an den Rand des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn hinabstürzten. Er aber ging mitten durch sie hinweg. Noch nicht ist die Stunde Gottes. Aber das Sündopfermotiv, unüberhörbar ist es geworden. Ausgestoßen aus seiner Vaterstadt, ausgestoßen aus der Synagoge, draußen vor dem Lager, das ist das Leben Jesu, das ist der, den der Vater einübt, auf das Letzte hin. Und er wird noch ganz anders hinausgestoßen werden. So macht es Gott, dass er von Anfang an uns einübt, ich glaube, bis in den Beruf hinein, dass er es bei Zeiten gelernt hat, schwere Balken zu tragen. Darum muss der Zimmermann werden. Gott zielt immer auf das Eigentliche hin und dann muss alles mit dienen, dann gehört das alles mit hinein und dann darf gar nichts fehlen, wie viele Einübungen in unserem Leben auf das hin, was er mit uns vorhat, wie vieles weisen wir weg. Und alles ist wichtig. Aber hier, dieses schreckliche Sündopfermotiv, sie stießen ihn hinaus. Und wie sie dann miteinander durch Samarien reisen, Samarien, ein Land, das der orthodoxe Jude selbstverständlich meidet, wie könnte ich mich beflecken, indem ich durch Samarien gehe, wie könnte ich je in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit diesem Mischvolk haben, mit dieser Synkretismus, Glaubensvermengung.
alttestamentliche Bestandteile und heidnisches Wesen, alles vermengt, der Zustand der Vermengung ist und bleibt was Schreckliches. Aber Jesus geht mitten hindurch durch Samaria. Die Samariterin, er musste sogar, das Innere muss, dem er dann Folge leistet. Und dann zieht er von Samarien wieder Richtung Jerusalem, seine Jünger wie immer, Quartiermacher, die beiden, die nun wieder vorweggehen, der Schar für Abend und die neue Nacht ein Quartier zu besorgen. Und dann lesen wir das in Lukas 9, 53 und die folgenden Verse. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Darum, dass er sein Angesicht gewendet hatte, zu wandern nach Jerusalem. Wir lesen dann, wie die Jünger im Zornenbrand zu Jesus kommen. Johannes, es war kein solcher sanfter Jüngling, wie er gern gemalt wird. Von Jesus haben sie den Zunamen, Spitznamen, wird man sagen können, Donnersöhne empfangen. Donnerwetter, aber das ist auch hier so. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Ein Glück, dass ein Herrn Jesus erst gefragt hat. So wie Elia tat. Und dann Jesus. Das Evangelium ist alles Leben. Er wendet sich diesen beiden, die so verletzt sind, weil Jesus abgewiesen ist. Kein Raum für Jesus. Jesus draußen, hier erleben sie es jetzt schon mit. Selbst die Samariter, die sich gratulieren können, dass er als Jude kommt. So unerhört, Feuer vom Himmel. Und Jesus wandte sich und schaut die beiden an und bedrohte sie und sagt, wisst ihr denn nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Das heißt, zu mir passt ihr so gar nicht. Das Menschensohn ist doch nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern sie zu erhalten. Und er wusste, dann kann das Ziel nur Golgatha sein. Und was uns jetzt widerfährt, ist eine kleine Sache. Es wird noch ganz anders kommen. Er hatte sich dem Vater hingeopfert, das Lamm zu sein, das für die Sünder ans Kreuz geht. Ich nehme es auf mich. Vater, ich nehme alles auf mich, aber lass diese frei sein. Sündopfermotiv. Und selbst im Jüngerkreis, Jesus täglich von den Zwölfen umgeben und doch immer draußen und nie drinnen. Es wird mal so sehr deutlich, gerade in den Passionskapiteln oder Matthäus 16, die Leidensankündigungen. Seit der Zeit fing Jesus an und zeigte den Jüngern, wie er nach Jerusalem gehen müsste und viel leiden und zählte nun auf, was alles dort seiner wartet. Und dann Petrus, der immer der Erste ist, der redet und die anderen, die stimmen bloß zu. Aber Petrus, der Wortführer, er nahm, das ist ein schrecklicher Vers, als Jesus das gesagt hat, zum ersten Mal, und von da ab war es ein Thema alle Tage, von da an dieses Thema. Der Petrus, der wurde gar nicht mehr. Petrus nahm ihn zu sich, das heißt, er packte ihn am Ärmel und zog ihn so stück mit. Er nahm ihn zu sich, fuhr ihn an. Und sprach, Herr, das verhüt Gott. Lutherbibel, das widerfahre dir nur nicht. Es steht wirklich da. Das wird dir nicht widerfahren. Kategorisch. Mit anderen Worten, das sorgen wir dafür. Das ist der Mann, der das Schwert gezogen hat. Und gar nicht verstehen konnte, was Jesus eigentlich wollte und meint. Und wie oft hat er gesagt, die taub geblieben sind für das Eigentliche, hochbegeistert über all dem, was Tag für Tag um sie her geschah. was da an Jubel laut wurde oder das Brüllen der Dämonen, die ausfuhren, sogar Tote, die aufstanden. Und was nicht alles um sie her geschah, königliche Herrschaft Jesu, die Königschaft von Jesus, wunderbar. Und jetzt sagt er leiden, unschuldig leiden, sterben, verworfen sein. Das wird dir nicht widerfahren.
Jesus wandte sich und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir weg, du bist mir ein Ärgernis, ein Fallstrick.
Du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches, diese ganze menschliche Art. Wie viel menschliches, seelisches, fleischliches Wesen in Verkündigung, in Begegnung von Bruder zu Bruder. Was hat der Geist für Mühe zu reinigen, zu scheiden und Seele und Geist zu scheiden. Und das ist das, was Jesus hier erleidet, mitten unter seiner Jüngerschar. Und sie verstehen ihn nicht.
Und als es ernst wird, verlassen sie ihn alle. Und am Ende ist er ganz allein. Das ist alles Sündopfermotiv. Jesus draußen und dann kommt seine Passion. Begriffen haben wir, das ganze Leben war Passion. Aber nun die Passion im Letzten und Eigentlichen. Man könnte mal von dem Gleichnis her sagen, das Sündopfermotiv unisono. Und es wird nur noch dieses Motiv hörbar. Draußen. Der Verworfene, der Verstoßene. Schuldig gesprochen. Er schuldig gesprochen. Urteilsbegründung. Er hat Gott gelästert. Wir schämen uns jetzt. Das ist die Urteilsbegründung. Er hat Gott gelästert. Sein ganzes Leben vom ersten bis letzten Atemzug ist eine Verherrlichung Gottes. Der gehorsame Sohn, das Kind der Liebe Gottes, an dem er wohlgefallen hat, er hat Gott gelästert. Jeder Herzschlag in seinem Leben eine Verherrlichung Gottes. Und er nimmt dieses Urteil an, ohne Berufung einzulegen. Er wollte das auf sich nehmen, weil unser Leben Gotteslästerung ist. Wie viel Gotteslästerung, was im frommen Gewand einhergeht. Bis auf die Kanzel kann sich steigen, die Gotteslästerung, und was wir am Altar vollziehen, es kann zur Gotteslästerung werden. Bis ins Gebet hinein, bis in die heiligsten Bezirke hinein. Und wenn das ins Licht Gottes kommt, was es im Innersten ist, Gotteslästerung. Und darum musste Jesus vor Gericht stehen, er hat Gott gelästert. Und als Gotteslästerung verdammt werden, als Gotteslästerung. Die Folgen und Wirkungen, darf ich es gleich sagen, es steht ja über dem allen für uns. Römer 8, Vers 1. So gibt es kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Merkst du schon die Verbindung? Damit wir nicht dem Urteil verfallen müssen, dem Verdammungsurteil. Damit wir nicht in dieses Gottesgericht müssen. Nur darum hat Jesus gesagt, ich nehme es auf mich. Er hat Gott gelästert und Jesus schweigt. Ich für euch, der reine, fleckenlose, der Gott verherrlicht hat, ich an eurer Statt, ich an eurer Statt. Das ist Jesus. Und dann die Urteilsvollstreckung. Und wieder müsste man sagen, alles, was dann geschieht an Jesus, steht einmal in einer Beziehung zu unseren Sünden, um deren Willen er das nun alles auf sich nimmt. Und es steht zum anderen in einer Beziehung zu unserer Erlösung.
der zerschlagene Leib Jesu, wenn wir es mal an der Stelle deutlich machen sollen, in Beziehung zu unserer Sünde, wie viel Schändung des Leibes, der ja von Gott bestimmtes Tempel zu sein, in dem der Heilige Geist wohnt, wie viel Unzucht und unzüchtige Handlungen. Das sind die Perversitäten. Aber auch das Übermaß, das zu viel, Saufen, Fressen, das Übermaß an Arbeit keinen Schlussstrich macht. Nicht wissen, wo es aus der Hand zu legen ist, keinen Stopp mehr kennen. Letztlich alles Tempelschändung. Und Jesus, sein Leib ist der Tempel, hat ja davon gesagt, brecht ihn ab. Am dritten Tag werde ich ihn auferbauen. Ostern. Aber zuvor musste dieser Tempel gegeißelt werden, dieser Leib zerschlagen. Merkst du den Zusammenhang zu unserer Sünde? Und zur Erlösung. Damit unsere Leiber heilig sind und Gott uns nicht schlagen muss. Immer ich nehme es auf mich und dann vom Kopf bis zu den Füßen mit den Geißeln zerschlagen. Zerschlagen. Und nun könnte man sagen auch, dass wir ganz heil davon kommen. Vielleicht auch in einer Beziehung zur Heilung der Krankheit zu sehen, die auch in Verbindung zur Sünde steht. Man möchte sagen, mit jedem Geißelhieb wird eine Krankheit auf ihn gelegt, damit er sagen kann, sei heil. Ich trag's, aber sei du heil. Die Dornen auf seinem Haupt, nicht vorstellbar, was das für eine Pein war. Äußerlich gesehen, statt der Dornen, die Schmach. Dieser Spott über ihm ausgegossen, sie beugten die Knie vor ihm. Und leiblich, körperlich gesehen, Schmerz unvorstellbar. Ihm aufs Haupt gedrückt. Unsere Gedankenwelt. Was geht in unseren Gedanken vor? Was können Menschen sich aussinnen, ausdenken? An Mord und Vernichtung. Oder unser Gehirn. Was sind da für hochmütig, hoffärtige, aufgeblasene Gedanken? Boshaft, niederträchtig. Auch da wieder die Unreinheit, die alles vergiftet, Fantasie und Vorstellung. Die Gedanken, was in dieser Welt der Gedanken sich so abspielt. Gott kennt unsere Gedanken von ferne. Voreinander sind wir fromme Leute. Die Fassade wird sichtbar. Aber was da drinnen vor sich geht, und Gott weiß, und rechnet alles dem Sohn zu, nimm's auf dich. Und die Strafe liegt auch auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Dornen auf seinem Haupt. Dornen auf dem Haupt, damit die Erlösung Macht gewinnt bis in die Welt der Gedanken hinein. Erlösung heißt ein neues Denken. Der Geist kann das wirken, weil Jesus die Dornen trug. Was mag das für ihn eine innere Verfinsterung gewesen sein? Wer ahnt, was er gelitten hat? Und da wieder das Leibliche war noch das Geringste. Nur was
ganz kurz und knapp sagen, die Kreuzeslast auf die Schultern Jesu gelegt, damit wir keiner Last mehr erliegen müssen. Ich trag's. Jesus, der unter der Last des Kreuzes gefallen ist, Jesus in der Gosse, kann man sagen, in Dreck der Straße, Sohn Gottes, dieser Jesus, dort liegt er. Unfähig noch, selber aufzustehen und die Last wieder aufzunehmen. Damit wir aufstehen können und dürfen, wenn wir gefallen sind. Und auch aus der Gosse darf einer wieder aufstehen. Jesus lag für mich in der Gosse, angenagelt ans Kreuz. Er legt sich darauf, er breitet die Arme aus, sie nageln die eine Hand an und sie nageln die andere Hand an. Und die Füße. Festgenagelt. Damit uns nichts mehr binden darf, nichts Macht hat, uns festzuhalten und zu binden. Um frei zu sein für Gott und für die Menschen, da hat er angenagelt. Was hat es ihm gekostet? Die ganze Passion. Alles ein. Für euch und euch zu gut. Und das war die dunkelste Stunde in seinem ganzen Leben, als er dann am Kreuz hängt. Und Gott, der Vater, sich von dem Sohne wegwendet, ihn nicht mehr kennt, nur noch Sünde, nur noch Sünde. Und er dann vom Kreuz her rufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch von Gott hinausgetan, ausgestoßen. Nicht nur von den Frommen, nicht nur in dieser Welt. Dieses Hängen am Kreuz ist wie ein Symbol, es ist kein Raum für Jesus mehr in dieser Welt draußen. Und es ist kein Raum für Jesus im Himmel. Am Kreuz muss er hängen, zwischen Himmel und Erde. Es ist immer der Jesus draußen, draußen, draußen. Das ist die Sünde, das sind Opfer. Die Gottferne. Damit nichts mehr zwischen uns und Gott stehen darf. Damit der Zugang in jedem Augenblick ganz frei ist. Auf sich hat es genommen. Und indem er die Gottferne erleidet, erleidet er zugleich die Hölle. Wo Gott sich wegwendet, hat die Hölle alle Macht und Möglichkeit. Am Kreuz, gepeinigt von den Geistern des Abgrundes, Satan, der Teufel, der Drache, die Dämonen, die Mächte des Verderbens und der Bosheit. Nur noch gepeinigt, Hölle. Damit Satan ja kein Recht mehr habe, uns anzutasten. Ich nehme es auf mich. Und dann der Tod in seiner bittersten Gestalt. Er neigte sein Haupt und verschied. Und wir dürfen wissen, auch der Tod ist damit entrechtet. Entrechtet hat kein Recht mehr. Und er ist entmachtet. Er hat dem Tode die Macht genommen. Damit auch wir befreit sind von der Todesfurcht und triumphieren dürfen. Jesus hat alles auf sich genommen. Der zerschlagene Leib, die Dornen, die Kreuzeslast und das alles, was wir jetzt sagten, ist eine Entfaltung dessen, was wir meinen mit dem einen Wörtlein draußen. Das ist der Jesus draußen. über den das nun alles kommt wie eine furchtbare Flut, eine dunkle Flut, wie ein schreckliches Feuer. Und er wusste, wenn ich die Sünden der Welt auf mich nehme, dann ist das mein Weg. Und er ist gegangen bis ans Ende. Jesus, das Sündopfer. Und dass das ja auch die Schrift so sagt, das will ich nur noch hinzufügen. Hebräer 13, die schreibt euch auf die Stelle, 11 und 12. Da ist das alles nun in diesem einen Wort zusammengefasst. Es steht geschrieben, denn die Leichname der Tiere, deren Blut getragen wird durch den hohen Priester in das Heilige für die Sünde, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Sündopfer. Klar? Darum hat auch Jesus, damit er heiligte das Volk durch sein Eigenblut, gelitten draußen vor dem Tor. Das, was schattenhaft immer neu praktiziert worden ist in den ungezählten Gottesdiensten des Alten Bundes, wie viele Stiere wurden geschlachtet, geopfert und hinaus aus dem Lager. Sündopfer, aber alles nur Schatten, alles nur Hinweis auf den, der kommen wird. Hier ist er, Jesus, der sich zum Sündopfer gegeben hat und sein ganzes Leben, wer es hören gelernt hat, wird es immer wieder hören, es verkündigt, das ist der, der draußen vor dem Lager sein wird. Und der draußen vor dem Lager von Menschen und Gott verworfen, der Hölle und dem Tode preisgegeben, dieses irdische Leben endet. Was hat das Jesus gekostet? Ja, gekostet. Den Zugang freizumachen, die Tür aufzutun, damit wir die Sünder unter Berufung auf Jesus, und indem wir uns darauf stützen und stellen, er für uns draußen und nun hinzugehen dürfen. Jawohl, zu Gott hin. Der Zugang ist frei. Jetzt, heute Nachmittag auch, morgen auch wieder. Und bist du schuldig geworden? Wir werden davon zu reden haben. Dann wissen wir, auch das auf sein Konto gebucht und er für mich draußen. Und mein nächster Schritt ist hin zum Vater. Abba, Vater. Worauf er so wartet, dass wir im Glauben das annehmen, was er uns zu gut gelitten hat. Draußen vor den Toren und wir trennen beim Vater, Kind im Vaterhaus, von Gott aufgenommen, angenommen, jetzt und immer. In Zeiten der Ewigkeit, dass wir uns glauben, darauf stützen. Und das eben ist diese wunderbare Symbolhandlung in 3. Mose 8. An der Stelle sagen wir es, morgen und übermorgen werden wir es dann nicht wiederholen, aber überall geschieht das Gleiche, das Opfertier, ehe es geschlachtet wird. Sie stemmen ihre Hände auf den Kopf des Opfertieres, die da als Priester Gottes in die Gegenwart Gottes berufen sind und berufen sind, von Gott hineinzugehen in die Welt und zu segnen. Sie stemmen, darum sage ich das gern, es steht wirklich da, nicht bloß so hinlegen, sie stemmen ihre Hände auf den Kopf des Stieres, der jetzt geopfert wird. Und das ist eine Symbolhandlung, die zum Ausdruck bringt, wir machen uns ganz eins mit dem, der jetzt geopfert wird. Und das ist das, was der Glaube tut. Er macht sich eins mit dem Jesus, der hinausgestoßen ist und der draußen angenagelt ist ans Kreuz und der zwischen Himmel und Erde gehängt hat. Das alles ist mir zugute geschehen. Das alles ist für uns geschehen, damit wir nicht. Darum kann Johannes 5, 24 sagen, dieses wunderbare Wort, wir kommen nicht ins Gericht.
Wir sind vom Tod ins Leben schon hindurchgedrungen. Denn der Herr Jesus hat sich ja richten lassen an unserer Stadt. Und der Herr Jesus in den Tod, in den Sündentod, also am Kreuz hing und Gott für ihn nicht mehr da war. Das war der innere Tod. Gott war für ihn nicht mehr erreichbar, nicht mehr da, was das für Jesus bedeutet hat. Und Gott war sein Leben. Und dann der leibliche Tod, das ist die Zerstörung der Persönlichkeit. Da das, was zusammen erschaffen ist, Geist und Seele und Leib voneinander getrennt wird, den Geist befiehlt der Gott, sein Leib im Grab und dann hinab in die Hölle, in die untersten Gefängnisse, in die Kerker, in die Welt der Finsternis, in die äußerste Gottferne. Da waren die, die zur Zeit der Sintflut umgekommen sind, deren Sünde so schrecklich war, dass sie zum Himmel schrien, der Gott die Flut gesandt hat. Zu denen hinunter geht Jesus, so wie sie auch. Und der Leib, der liegt im Grab. Aber in der Hoffnung geht er und im Glauben auferweckt am dritten Tage. Der Vater wird mich auferwecken in seiner Herrlichkeit. So sehr denen gleichgemacht, dass die Erlösung bis in die tiefsten Kerker hinunterreicht. Und auch auf den Kerker nach raus Menschen führen kann, hinauf bis zum Thron. Und mitbringen kann, als den Lohn seiner Schmerzen. Der Glaube empfängt es, der das, was er getan hat, annimmt. Du kannst nicht mehr tun als dies. Willst du was hinzutun, du versperrst dir selber den Weg. Der Glaube. Glauben heißt, sich feststellen auf diesen Grund. Also, denn es keinen Grund gibt, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige wahre Gut. Im Glauben sich eins machen mit dem, der sich geopfert hat, hat es für mich getan, nun kommt es mir zugute. Das, was er leidet, hätte ich zu leiden, er hat es für mich gelitten. Das, was ihm widerfährt, ich habe es verdient, aber er hat es auf sich genommen. Und der Glaube, nichts mehr als dies, der Glaube, den der Geist im Herzen wirkt, über dem Hören solcher Botschaft, stößt uns die Tür auf ins Vaterhaus. Und du darfst Erfahrungen mit Gott machen. Und sage ich wieder Gott. Und du darfst lernen, was es ist, Leben vor Gott. Was es ist, berufen zur Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes. Wunderbar. Dem Glaubenden widerfährt. Nicht glauben. Das hieß allerdings, es gibt keinen Weg für dich. Nicht glauben, das würde heißen, du wirst draußen sein am Ende. Und er hat dir das Recht erworben, um Jesu Willen drin zu sein. Aber ich kann den Vers nicht jetzt verschweigen, der steht da. Und die da zu den Toren eingehen. Hat das? Zu den Toren eingehen. In die Stadt, in die Gottesstadt, in das himmlische Jerusalem. Jesus draußen. Vor den Toren der Stadt. Und die da im Glauben, der Herr wird sie führen bis zu dem, dass sie hineindringen dürfen, eingehen dürfen in die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem. Und dann kommt der 15. Vers, aber draußen, ach, es gibt immer noch ein draußen, sind die Hunde. Das ist der Ausdruck der Unreinheit des heidnischen Wesens, die Syrophönizierin, das kananäische Weib, der Herr Jesus sogar sagt, es ist nicht fein, den Hunden das Brot zu nehmen. Und die Juden haben, wer weiß, oft denen gesagt, ihr seid die Hunde. Draußen sind die Hunde, die Unreinen. Draußen die Zauberer und die Unzüchtigen und die Totschläger. Und die Götzendiener und jeder, der Lüge lieb hat und tut. Und ich möchte jetzt sagen, Brüder, die sind nicht draußen, weil sie Zauberer gewesen sind. Die sind nicht draußen, weil sie Unzüchtige gewesen sind oder Totschläger oder Götzendiener oder Lügner.
Wenn es darum ginge, dürfte keiner drin sein. Sondern die sind draußen, weil sie nicht geglaubt haben, dass Jesus um all dieser Gräuel der Sünde willen zur Sünde gemacht ist. Und die Strafe nun auf ihm liegt, damit wir Frieden hätten. Jesus draußen. Jesus draußen, das ist's. Es gibt nichts anderes, worauf ich mich stützen kann, stellen kann, berufen kann, was gültig ist vor Gott, nichts. Als dieser Stand im Glauben. Und dann ist das alles zunichte gemacht. Vielleicht muss man das so verstehen, dass als erstes da steht, eben nicht die Zauber und die Unzüchtigen, sondern die Hunde, die eben wie die Heiden sind, die dieses Evangelium nie in ihr Herz haben dringen lassen und klingen lassen. Und die nun um ihrer Sünden willen draußen sein werden. Weil sie die eine Möglichkeit nie angenommen haben, die Gott uns erwirkt hat unter Schmerzen. Das war auch das nochmal mit sagen. Nicht nur, was hat es den Herrn Jesus gekostet, uns zu versöhnen, mit Gott steht nichts mehr dazwischen, gar nichts mehr. Was hat es den Herrn Jesus gekostet, uns zu erlösen von all diesen Bindungen und Banden und der Finsternis und dem Tod? Sondern, was hat es den Vater gekostet? Ich fürchte, es könnte sein, dass manch einer sich kaum Gedanken je drüber gemacht hat. Was hat das den Vater gekostet, den einen und einzigen, der je in dieser Welt gelebt hat und an dem der Vater wohlgefallen hatte, keine Sünde, seinen geliebten Sohn dahin zu geben? Was hat es den Vater gekostet, ihm dieses Urteil sprechen zu lassen? Er hat Gott gelästert. Und der Vater schwieg auch. Er hat immer an uns gedacht dabei. Es gab keinen anderen Weg. Jesus, du. Was hat es den Vater gekostet, Jesus der Geißelung auszuliefern? Jesus die Dornen der Schmach aufzudrücken? Das Heiligste verspotten zu lassen, den Propheten Jesus verspotten zu lassen. Weissage Christe, wer dich schlug. Es hat ihn gekostet, dass sie ihn ins Angesicht spuckten. Aber ich muss immer sagen, wenn sie wüssten, wer ich bin, ich, müssten mich anspucken. Jesus lässt sich anspucken. Was hat das den Vater gekostet, ihn darzustellen? Und dann schreit das Volk kreuzigen, es gab keine Gegenstimme. Was hat das ihn gekostet, zwischen zwei Verbrechern ihn aus der Stadt ausstoßen zu lassen? Der schon als der 12-Jährige gebrannt hat. Jerusalem. Uns das Jerusalem droben aufzutun, das ist unsere Mutter. Was hat es ihn gekostet, den Vater, als sie ihn annageln ans Kreuz und aufrichteten, und da hing er nun. Was hat das den Vater gekostet, sich wegzuwenden von Jesus und ihn den Peinigern der Hölle zu überlassen? Und ihn in den Tod hineinzugeben und bis hinab in die Kerker der Tiefe. Was der Vater gelitten hat, davon wird zu wenig gepredigt. Aber gerade das ist so wichtig, dass wir es sehen und begreifen, so wertgeachtet bist du in den Augen Gottes, dass er ihn an deiner Stadt gibt. Ihn in dies alles hinein opfert, um dich zu gewinnen. Dass uns das aufgeht, der Vater in seiner Liebe hat uns auf Golgatha
um Höchstpreis erkauft. Wirklich Höchstpreis. Höchstpreis gezahlt. Wer möchte da noch an der Liebe Gottes zweifeln? Wer könnte da noch jemals an der Liebe Gottes irre werden? Wie viele sind an der Liebe Gottes irre geworden über den Geschehen der Zeiten, über Krieg und Unrecht, Mord, über Katastrophen und dem allen, was geschieht. Wer seinen Blick aufs Kreuz gerichtet hat, der weiß, Gott ist Liebe und er kann nur lieben. Und wenn ich es nicht verstehe, dann weiß ich vom Kreuz her, um Höchstpreis hat er diese Welt zurückerworben. Das Beste hat er gegeben, in sein eigenes Herz sich geschnitten. Der Vater hat gelitten, der Sohn hat gelitten und der Geist. Von dem lesen wir im Hebräerbrief, dass er der ewige Geist ist, der ihn zur Schlachtbank geführt hat. Der dreieinige Gott ist am Werk, die dreieinige Liebe. Gethsemane, Gabata von einer Station und Instanz zur anderen. Golgatha und hat die Welt zurückerworben. Es hat nur noch einer Recht, Gott, durch Jesus. Dass wir das im Glauben annehmen dürfen. Dass wir im Glauben davon leben dürfen. Wir wollen heute Nachmittag versuchen, in gedrängter Weise, anders geht's nicht, davon zu reden, wie das nun in der Praxis geschieht, a, welch herrliche Auswirkungen dieses Opfer hat. Viel mehr als die meisten ahnen und weithin gepredigt wird. Welch herrliche Auswirkungen das Opfer Jesu nun für uns hat, für die Gemeinde Jesu hat. Und dabei immer wieder aufklingen lassen, wie denn der Glaube dann das so in Anspruch nimmt. Wie bete ich dann im Glauben? Das soll heute Nachmittag dran sein und da ist es wichtig, dass er mittags sehr in die Ruhe geht, damit ihr wieder frisch seid und wir das dann noch aufnehmen können. An sich ist das Stoff für ein paar Tage, was ich heute Nachmittag sage. Ich kann es nur skizzieren, skizzenhaft sagen und vertraue dem Geist, dass er weiter redet, wenn einer das hören will. Er hat den, der von keiner Sünde auch nur wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm, Christus Jesus, die Gerechtigkeit Gottes. Jesus Gestalt gewordene Sünde und ich darf sein durch Jesus, vor Gott Gestalt gewordene Gerechtigkeit. Welch ein Tausch. Und das wollen wir im Einzelnen miteinander aufzeigen, versuchen. Wir sind jetzt noch ein paar Minuten ganz still. Wenn wir so still sind nach der Wortverkündigung, das scheint mir immer was ganz Wichtiges zu sein. Dann sind wir hörend. Ich wünschte, alle hätten das hörende Herz, nicht bloß hier. Und dann kann Gott dir ein Wort besonders sagen. Es kann aber auch sein, du hast ihm ein Wort zu sagen. Oder es kann sein, es ist nur ganz still. Auf alle Fälle sind wir alle in dieser kurzen Stille miteinander unserem Gott zugewandt, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der unser Gott und Vater ist und uns so liebt. Jetzt sind wir ihm ganz zugewandt, weil er gar nichts wollen wir jetzt als ihm zugewandt sein. Ein paar Minuten still.
Johannes von Kronstadt, ein Priester der orthodoxen Kirche. der noch Anfang dieses Jahrhunderts lebte und nun schon heilig gesprochen ist, etwas ganz Seltenes, der aber auch eine ganz besonders begnadete Person war. Der wurde einmal von einer Mutter angesprochen, er möchte doch für ihr todkrankes Kind beten. Er hat gebetet. Wie er Amen gesagt hat, hat die Mutter gesagt, ich dachte, du würdest richtig beten, so dass das Kind gesund wird. Für ihn war das Anstoß, dem nachzugehen, richtig beten. Dann hat der Geist Gottes ihn gelehrt. Und da war ihm bei all dieser Belehrung das Allergrößte und Wichtigste, dass der Grundton allen Betens die Danksagung sein muss. Danke, der Grundton. Philipper 4, Vers 6, ich lese vor. Da heißt es, sorge nichts, sondern in allen Dingen, worum es auch geht, lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Danksagung, es könnte irreführen, so wie am Schluss auch noch ein bisschen Danksagung, weil es gerade so angehängt ist noch. Gebet, Bitten, Flehen mit Danksagung. Die Präposition im Griechischen mit bedeutet aber so viel, ich will es mal so sagen, wenn es auch kein schönes Deutsch ist. Ja, mit, ich will so sagen, mit der Begleitmusik der Danksagung. In Matthäus 24, das ist ein Kapitel in den Evangelien, in dem Jesus über letzte Dinge im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn redet. Da steht der Vers, er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Er wird senden seine Engel mit, da steht auch das Wörtlein, mit genau dieselbe Präposition. Das heißt nicht, dass die kommen und ihre Posaunen, die hellen Posaunen, tragen sie im Futural, sondern indem sie kommen, blasen sie die Posaunen. Dieses Kommen und die Posaune blasen, das ist ein Vorgang, das gehört eben zusammen. Indem sie herniederkommen, blasen sie die hellen Posaunen. Und so auch hier, dass alles durchzogen ist von Danksagung, indem wir beten, bitten, flehen, in alledem zugleich die Danksagung, die durch alles, aber auch alles hindurchzieht. Die Danksagung. Und das alles ist möglich, beten und doch zugleich in der Danksagung stehen, weil wir es immer mit Fakten zu tun haben, die Gott selber geschaffen hat. Tatsachen. Die ein für alle Mal feststehen. Gott hat gehandelt, nicht dass ich ihn überreden müsste, endlich mal etwas zu tun. Sondern was zu tun ist, hat Gott durch Jesus gehandelt. Ein für allemal und hat damit Tatsachen geschaffen, die in Zeit und Ewigkeit feststehen. Und dieses Wort, auch ein Wort vom Kreuz, umfasst viel mehr, als wir vielleicht heute noch ahnen, dass Jesus ausruft, es ist vollbracht. Aber auch wirklich so vollbracht, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Gott hat alles zu unserem Heil und zum Heile der Welt getan. Es ist dem nichts hinzuzufügen. Das wird deutlich an dem Segenstrom, der vom Kreuz her fließt. Das wollen wir heute Nachmittag uns mal im Einzelnen ein bisschen deutlich machen. Ein ganz breiter und tiefer Segenstrom fließt von Golgatha her durch die Welt von Jahrhundert zu Jahrhundert, nun schon durch die Jahrtausende und wird weiter fließen in Ewigkeit. ein breiter, tiefer Segenstrom vom Kreuz her. Und das alles hat er uns erworben. Und wenn von diesen Segnungen in der Bibel die Rede ist, und da ist ganz viel davon die Rede, dann ist das immer in der Vergangenheitsform gesagt. Da stehen lauter Perfekta, dass er uns erlöst hat, dass er die Welt versöhnt hat. Und so oft wir auf diese dingestosen Tatsachen, die Gott am Kreuz geschaffen hat, immer das Perfektum, die immer die Vergangenheitsform, Gott hat gehandelt. Ein für alle Mal. Und das ist gültig, ein für alle Mal. Und was ist da logischer, wenn das so ist? Er hat das alles getan. Er hat das alles uns erwirkt. Es steht fest. Was ist dann logischer, als dass wir in der Danksagung davon sprechen? Wenn er etwas getan und gegeben hat, können wir doch immer wieder nur Dank sagen. Die Danksagung ist, so möchte man sagen, die Sprache des Glaubens. Der Unglaube bettelt weiter, wiewohl er uns alles vorgelegt hat. Und der Unglaube bettelt und bettelt und bettelt, als ob es nun noch extra für mich passieren möchte. Manchmal, wenn ich so Beten Einzelner hier und da höre, da gewinnt man den Eindruck, als müsste der Herr Jesus von denen extra nochmal ans Kreuz gehen. Als hätte das, was er getan hat, was er gelitten hat und was er uns erworben hat, nicht genügt, auch für den, der da jetzt so ungläubig betet. Nicht bitten und betteln, die Begleitmusik alles Gebetes kann immer wieder nur die Danksagung sein. Und das wollen wir uns also auch heute deutlich machen. Wir wollen von dem Segenstrom, dem breiten Segenstrom reden, der vom Kreuz fließt, das im Einzelnen uns mal vor die Augen stellen lassen und immer wieder neu uns erinnern lassen. Da können wir doch nur Danke sagen.